Ja, hi und schönen Abend. Weiß gar nicht, ob ich mich hier vorstellen muss. Für die wenigsten wahrscheinlich schon oder für ein paar Leute wahrscheinlich schon. Ich heiße Daniel. Die meisten nennen mich trotzdem Böhmi. Woher ich diesen Spitznamen habe, weiß ich meistens selbst nie so genau. Aber ich glaube, vom Namen reicht es, wenn ich mich hier vorstelle. Ansonsten kennen mich, glaube ich, die meisten auch. Ich war selbst lange in dieser Jugend. War eine ganz schöne Zeit. Ich war ein paar Jahre sogar Jugendleiter mit den Fröses auch zusammen. Genau, und habe mich auch gefreut, hier wieder hinzukommen. Danke für die Einladung, bin sehr gerne hier. Und ja, freue mich jetzt über dieses Thema. Ich würde gerne zu Beginn beten und dann würde ich direkt mit euch einsteigen. Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Abend und für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort über alle Themen spricht, die relevant sind, dass sie in unser Leben hineinsprechen, die uns betreffen, dass sie auf alle Fragen des Lebens eine Antwort haben, dass diese Antworten, wenn wir sie wirklich durchdenken, auch Sinn machen. Wir danken dir dafür, dass du uns gemacht hast, dass du uns geschaffen hast und für uns eine Bestimmung hast. Ich möchte dich bitten, dass du diesen Abend heute gebrauchst, um uns zu segnen. Amen. Vor ungefähr 150 Jahren, also Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts, da lebte ein junger Mann, der eine Karriere als Maler machen wollte. Er war vorher Pfarrer, hat sich der Kirche dann irgendwann kritisch gegenüber abgewandt und so hoffte er, dass es dann in der Malerei auch besser laufen sollte. Vorher wurde er nicht wirklich akzeptiert, gerade von den Geistlichen nicht. Und mit 27 begann er dann mit der Malerei. Problem war, auch da wollte es irgendwie nicht richtig klappen. Seine Bilder erreichten die Leute nicht, sie wurden nicht geschätzt. Den Zugang zur Kunstszene hat er nie wirklich hinbekommen, hat vielleicht nie die besten Leute kennengelernt. Und obwohl er dann in den nächsten 10 Jahren unglaublich produktiv war und fast 900 Gemälde malte, hatte er nie Erfolg. Ich glaube, ein einziges Gemälde hat er verkauft, auch nicht für wirklich viel Geld. Aber es war nicht wirklich erfolgreich. Es sollte nicht funktionieren und er sollte kein bedeutender Maler werden. Er litt dann unter Depression und nahm sich schließlich 10 Jahre später mit 37 Jahren das Leben. Wer von euch weiß, von wem ich rede? Ich denke, ihr werdet ihn alle kennen. Es ist Vincent van Gogh. Was war das Problem bei ihm? Warum war jemand, den so viele als den vielleicht bedeutendsten Maler aller Zeiten nennen, so unbedeutsam in der Zeit, als er seine Bilder gemalt hat? Warum wurden diese Bilder nicht wertgeschätzt? Man könnte jetzt in seiner Biografie verschiedene Ursachen dafür benennen. Vielleicht hat er einfach nicht den Zugang zu den richtigen Leuten bekommen. Vielleicht hat er auch kein gutes Marketing gemacht. Aber der Hauptgrund war, da sind sich eigentlich auch alle einig, dass seine Kunstwerke seiner Zeit voraus waren. Also den Stil, den er benutzt hat, den Postimpressionismus, der wurde ungefähr 10 Jahre später so richtig beliebt, hat sich dann auch durchgesetzt. Und im Prinzip können wir sagen, dass Van Gogh einfach ein bisschen zu früh kam, ein paar Jahre zu früh gelebt hat. Was hätte es verändert, wenn man gewusst hätte, welchen Wert seine Gemälde haben werden? Wahrscheinlich hätte es sehr viel verändert, für ihn vielleicht, indem er gesagt hätte, gut, ich möchte das erleben. Vielleicht hätte er daraus neuen Lebensmut geschöpft. Was hätte es aber mit den Menschen gemacht, die das gewusst hätten? Wahrscheinlich hätte es zu früherem Erfolg geführt. Also wenn ich in der Zeit gelebt hätte und gewusst hätte, wer Van Gogh ist, beziehungsweise wer er mal werden wird, ich hätte mir wahrscheinlich jedes einzelne Gemälde gekauft, auch wenn ich einen Kredit aufnehmen müsste dafür. Das Problem war nicht, dass diese Gemälde keinen Wert hatten, sondern dass dieser Wert nicht erkannt wurde. Die Menschen hatten den unglaublichen Wert des Künstlers und der Gemälde einfach nicht erkannt. Es ist vielleicht so, als wenn du an der Nordsee langläufst, einfach so in den Sand greifst und es immer wieder durch die Gegend schmeißt und irgendwann hältst du Bernstein in der Hand und du schmeißt es einfach wieder ins Meer, weil du nicht erkennst, welchen Wert du in der Hand hältst. Die Gemälde von Van Gogh sind etwas mehr wert als Bernstein. Und dennoch war es vielleicht ähnlich. Da waren Leute, sie hätten die Möglichkeit gehabt, die Gemälde zu haben. Und sie haben sie verachtet. Es war ihnen nichts wert. Stell dir Folgendes vor. Was werden die Leute gedacht haben, als sie plötzlich gemerkt haben, dass ein paar Jahre später diese Gemälde für unfassbar viel Geld versteigert wurden, nach seinem Tod. Und sie hätten diese Gemälde ein paar Jahre vorher für lau haben können. Wahrscheinlich werden sie sich geärgert haben. Aber kann es sein, dass uns heute vielleicht genau das Gleiche passiert? Ne? Es kann vielleicht sein, dass du die ein oder andere ähnliche Erfahrung mal gemacht hast. Du hast vielleicht ein Schnäppchen verpasst, nicht zugeschlagen. Dann war es zu spät, hast dich vielleicht geärgert, dass du zu langsam warst. Aber was ist, wenn uns ein ähnlich großer Fehler passiert? Wie bei diesen Leuten, die diesen großen Wert nicht erkannt haben. Und ich glaube, dass dieser Fehler in unserer heutigen Zeit, auch in Bezug auf dieses Thema, was wir heute haben, sehr häufig passiert. Und dabei rede ich von dem Wert und der Würde des Menschen. Und entscheidend dafür, davon bin ich überzeugt, ist deine Weltanschauung. Deine und meine Weltanschauung, welchen Wert du für dich hast. Ich möchte heute über zwei Weltanschauungsmodelle sprechen, die sich nicht offensichtlicher widersprechen könnten. Und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwo wiederfinden werden. Als allererstes will ich mit euch über das Modell sprechen, das Weltanschauungsmodell, das unsere westliche Kultur ohne Wenn und Aber am meisten prägt und auch am weitesten verbreitet ist. Ich denke, dass wir uns ohne Zweifel darüber einigen können, dass es der Säkularismus ist. Wir könnten auch vom Liberalismus sprechen oder vom Humanismus. Und diese Schwerpunkte, die all diese Oberthemen irgendwie betonen, sind vielleicht alle irgendwo ein bisschen unterschiedlich. Aber letztendlich bauen sie alle auf dem gleichen Grundgedanken auf, und zwar dem von Charles Darwin. Und deswegen werde ich hier auch viel mehr von dem atheistischen Weltbild sprechen, weil ich glaube und davon überzeugt bin, dass er die Grundlage von all dem ist, auch alles umfasst. Und allein das beschreibt ja auch das Wort selbst. Der Atheist ist im Prinzip das Gegenteil eines Theisten, jemand, der grundsätzlich erstmal davon ausgeht und die Vorstellung hat, dass es einen Gott gibt. Und erst dadurch, dass der Theismus verneint wurde, das ist ja das Wort Atheist, funktionieren diese ganzen Weltbilder. Der Liberalismus, der Humanismus und so weiter. Und ich glaube, dass es auch egal ist, wenn du hier sitzt, dass es egal ist, ob du jetzt von der atheistischen Theorie überzeugt bist und sagst, ja, ich bin Atheist, oder ob du grundsätzlich eine christliche Vorstellung und Überzeugung hast, so glaube ich, dass wir alle von der atheistischen Weltanschauung beeinflusst sind. Vielleicht mehr, als wir denken, und dass sie uns vielleicht auch mehr, als wir denken, prägt, weil sie inzwischen einfach ein sehr großer Teil unserer Kultur und unserer Werte geworden ist. Wenn wir uns das ganz kurz zusammenfassen, was der Atheismus sagt, dann sagt er im Prinzip nichts anderes, als dass wir alle einen gemeinsamen Vorfahren haben. Also irgendein Einzeller, ein Bakterium oder irgendwas Ähnliches, das ist von uns allen der Urgroßvater. Und alle anderen Lebewesen haben sich danach über all die Millionen von Jahren entwickelt. Die sich besser an die Umwelt angepasst haben, die haben dann halt überlebt. Andere sind dann halt ausgestorben, weil sie sich nicht durchsetzen konnten. Also ganz nach dem Motto, friss oder stirb, oder der Stärkere überlebt. Etwas später nach Darwin kam dann die Urknalltheorie hinzu, als das dann vielleicht ein bisschen weitergedacht wurde. Und wenn wir dann in der Entstehungszeit einfach noch weiter zurückdenken als die Urgroßvatertheorie des Einzellers, bedeutet es einfach nur, dass wir ein Zufallsprodukt von der Ausdehnung von Materie sind. Also warum auch immer, was die Wissenschaft dann ja auch noch nicht weiß, kam es zu diesem Urknall aus der Singularität, Woher dieses ganz Winzige dann kommt, was sich dann angefangen hat auszudehnen, weiß man heute nicht. Aber dadurch sind wir dann letztendlich entstanden. Ich will heute auch gar nicht darüber reden, ob die Theorie des Atheismus Sinn macht und ob man sie widerlegen könnte. Das wäre auch ein interessantes Thema, darüber kann man auch nachdenken. Heute soll es aber gar nicht darum gehen, sondern über die Weltanschauung, die aus diesem Atheismus entspringt. Über die möchte ich sprechen und ich möchte sie der christlichen Weltanschauung gegenüberstellen und vergleichen. Also vielleicht nochmal zusammengefasst, besagt die Vorstellung unserer wissenschaftlichen, aufgeklärten Welt, dass wir Produkte des Zufalls sind, ursprünglich entstanden aus der Singularität, aus einem einzigen Punkt, der sich seitdem immer weiter ausdehnt. Und wenn wir jetzt zur eigentlichen Frage kommen des Themas, können wir uns die Frage stellen, welchen Wert und welche Würde besitzt du? Grundsätzlich kannst du erstmal nur den Wert und die Würde haben, die du dir selbst vielleicht irgendwie zusprichst oder vielleicht irgendjemand anders. Wenn du konsequent in deiner Weltanschauung bist, hast du erstmal überhaupt keinen Wert in dir. Also welchen Wert gibt dir dein Weltbild oder deine Weltanschauung, unabhängig von deiner oder anderer subjektiven Wahrnehmung? Laut dem Atheismus bist du einfach nur ein mit Wasser gefüllter Sack, weil du aus vielleicht 60% oder 70% aus Wasser bestehst, der in der Lage ist, sich fortzupflanzen und zu bewegen. Du bist nichts anderes als ein Stück Materie, ein Zellhaufen, so würde man in den meisten Fällen eher Babys im Mutterleib nennen, wenn es um die Debatte der Abtreibung, um die moralische Debatte der Abtreibung geht, um sie zu rechtfertigen, dann sagt man immer, das ist halt ein Zellhaufen, ein Zellklumpen. Im Prinzip stimmt es ja sogar, aber wir sind alle nichts anderes als Zellhaufen und Zellklumpen. Welchen Sinn hat deine Existenz? Welchen Sinn hat dein Dasein? Aus dem Blick des Universums und dieser Weltanschauung müssen wir zugeben, dass wir überhaupt keinen Sinn, keinen Wert und überhaupt keine Würde haben. Ja, vielleicht magst du jetzt dir selbst irgendwas zusprechen und sagen, ich gebe mir halt irgendeinen Sinn. Das mag für dich vielleicht auch Sinn machen. Aber in einem Interview, ihr kennt wahrscheinlich den Influencer Leroy, und da hat er mal einen Atheisten interviewt und er hat das sehr ehrlich und vielleicht auch konsequent zusammengefasst und dort sagt er, das Leben hat für mich an und für sich keinen Sinn, beziehungsweise keinen tieferen Sinn. Und dann sagt er, das bedeutet jedoch nicht, dass ich nicht meinem Leben einen Sinn geben kann. Ich denke halt nur nicht, dass wir auf diesem Planeten in irgendeiner Form und im Zentrum irgendein Sinn steht, dass es irgendeine Bedeutung hat. Das bedeutet jedoch nicht, dass man seinem Leben keine Bedeutung geben kann. Also du kannst dir einfach irgendeinen Wert geben, du kannst den Moment genießen, du kannst dein Leben irgendwie schön machen und den Wert hast du dann. Aber grundsätzlich bist du halt eigentlich wertlos, du hast keine Bestimmung und keinen Sinn. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man in seiner Weltanschauung grundsätzlich auch erstmal konsequent ist. In spätestens 100 Jahren, weil wir wahrscheinlich alle keine Van Gogh sind, wird wahrscheinlich kein Mensch mehr an dich denken, dich wahrscheinlich keiner mehr vermissen und auch keiner mehr über dich reden. Du bist dann einfach vorbei, das Universum dehnt sich weiter aus und in irgendeiner Form würdest du sogar weiter existieren, weil man sagt, Materie oder Energie kann halt auch nicht verloren gehen. Das heißt, in gewisser Weise leben wir sogar alle ewig. Dein Sinn besteht einfach nur darin, dir selbst irgendeinen Wert zu geben, der für dich Sinn macht. Du selbst magst dir einen Mehrwert geben, vielleicht einige Menschen, die dich lieben. Aber wenn das deine Weltanschauung ist, dann hat dein Leben keinen Sinn und keine Bedeutung. Du bist ein Produkt des Zufalls, Materie, die sich seit der Befruchtung der Eizelle einfach nur ständig verändert. Wenn dein Herz irgendwann aufhört zu schlagen, wird sich dein Zustand wieder verändern. Und am Ende wirst du vielleicht von irgendeinem Regenwurm aufgefressen. Vielleicht bist du nicht ganz gesund. Vielleicht entwickelt dein Körper oder hat dein Körper irgendwann mal kranke Tumorzellen entwickelt. Irgendein Fehler beim Ablesen der Erbinformation führt plötzlich dazu, dass sich kranke Zellen ausbreiten. Vielleicht hast du einen genetischen Fehler, der dich krank macht. Übrigens haben deutlich mehr Leute, als wir wahrscheinlich denken, irgendwelche genetischen Fehler. Das führt nicht immer dazu, dass man eine wirkliche Krankheit daraus entwickelt, die man offensichtlich wahrnehmen würde oder die man humangenetisch feststellen könnte. Aber vielleicht ist irgendwas in deiner Genetik falsch, sodass du krank geboren wurdest, was man auch nicht behandeln kann. Dann könnte man sich jetzt die Frage stellen, was macht das mit mir? Welchen Wert? Oder was macht das in Bezug auf den Wert und mit meiner Würde? Das Grundgesetz sagt erstmal, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ne? Dabei ist vielleicht auch wichtig zu bedenken, dass das Grundgesetz mal auf einem christlichen Weltbild aufgebaut wurde. Aber auch heute heißt es ja noch so, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt ja auch bis heute noch erstmal für alle Menschen. Für die Ungeborenen vielleicht nicht mehr, aber für alle anderen erstmal. Also auch für Menschen mit Behinderung. Wie kann es dann zum Beispiel sein, dass bei einer pränatalen Diagnose von Trisomie 21, also Down-Syndrom, wenn im Mutterleib festgestellt wird, dass das Kind Down-Syndrom bekommt oder bekommen könnte aufgrund einer Vermutung, werden inzwischen 90-95% aller Schwangerschaften abgebrochen. Also diese Krankheit stirbt im Prinzip aus. Und das ist eine offizielle Statistik, keine Schätzung. Wie kann das sein, während auf der anderen Seite nur in Anführungsstrichen, ich sage das bewusst nur, weil das immer noch eine sehr hohe Zahl ist, aber während auf der anderen Seite nur 15-20% aller Schwangerschaften abgebrochen werden? Ganz einfach, weil unser Weltbild unser Denken bestimmt. Natürlich können wir irgendwo sagen, ja, die Würde des Menschen ist unantastbar und dann wird eine Behindertenrechtskonvention und so weiter eingeführt, damit irgendwie alle gleichgestellt wurden und so weiter. Und trotzdem sehen wir, dass die Realität anders aussieht. In unserer Gesellschaft haben behinderte Menschen weniger Wert, auch wenn man das offen wahrscheinlich nicht zugeben würde. Und auch das macht Sinn von dieser Weltanschauung. Weil wenn du krank geboren bist, dann bist du gemäß dem atheistischen Weltbild auch nichts anderes als einfach nur ein Fehler von Mutter Natur. In der Evolution setzt sich halt der Stärkere durch, natürliche Selektion. Natürlich ist dein Leben nicht viel wert oder weniger wert. Mit diesem Weltbild kannst du auch, wenn du das konsequent weiterdenkst, auch all das rechtfertigen. Auch die Nazis haben nichts anderes gemacht. Sie haben dem Leben von behinderten Menschen einfach weniger Wert zugesprochen und dann war es auch moralisch gerechtfertigt, sie umzubringen. Der Stärkere setzt sich durch, die Starken und die Intellektuellen bestimmen, was lebenswert ist oder wann etwas überhaupt als Leben zu gelten hat. Moral ist relativ. Auch diesen Gedanken könnten wir jetzt sehr weit ausführen, das machen wir aber nicht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass jeder Atheist dieser Logik folgt, zum Glück nicht. Aber das ist das, was der Atheismus in Bezug auf die Anthropologie, also die Lehre des Menschen, lehrt. Also was ist der Mensch, wofür ist er da, welchen Sinn hat er, welche Verantwortung hat er, welchen Wert hat der Mensch? Das ist das, was uns der Atheismus in Bezug auf uns Menschen erstmal lehrt, zumindest wenn wir konsequent zu Ende denken. Und jetzt möchte ich mit euch über die christliche Weltanschauung sprechen, die, davon bin ich auch überzeugt, immer mehr, zumindest in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur, von der atheistischen verdrängt wird. Ich glaube, dass sie immer noch, oder dass sie uns immer noch viel prägt, auch Atheisten. Ich habe am Anfang gesagt, dass wir mehr vom Atheismus geprägt sind, als wir wahrscheinlich denken, auch wenn wir überzeugte Christen sind. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass wir immer noch so viel christliche Geschichte in unserem Land haben, so viel christliche Kultur, so viel Werte, die auf dem Christentum aufbauen. Ja, man könnte vielleicht sagen, es sind inzwischen nur noch Überbleibsel, weil der Atheismus das mehr und mehr verdrängt. Aber da ist noch viel Christentum da, was uns als Gesellschaft grundsätzlich prägt. Und ich glaube, und das ist das, was ich gerade auch gesagt habe, nicht jeder Atheist folgt konsequent dieser Logik, auch zum Glück, weil uns auch viel christliche Kultur grundsätzlich prägt. Also das Grundgesetz baut darauf auf, ganz viele Gesetze haben ursprünglich, und auch vieles davon ist ja immer noch enthalten geblieben, ihre Ideen auf dem Christentum, auf einem christlichen und theistischen Verständnis erstmal aufgebaut. Also allein das Sozialsystem, dass man die Idee hat zu sagen, Menschen, die in Not geraten sind, die werden aufgefangen vom Rest. Das ist die Idee, was wir im Alten Testament komplett finden. Das ist das, was die Bibel lehrt und das ist das, was das Christentum lehrt. Und der Grund, warum unsere Kultur, unser Rechtssystem und so weiter so stark vom christlichen Glauben oder von christlichen Werten geprägt ist, kommt, glaube ich, auch einfach daher, dass wir christliche Vorväter hatten oder beziehungsweise Vorväter, die eine christliche und theistische Weltanschauung hatten. Ne? Völlig unabhängig erstmal davon, wie überzeugt sie in allen Teilen vom Christentum selbst waren, aber ihre Weltanschauung war geprägt vom Theismus und nicht vom Atheismus. Und ich glaube auch, dass der Grund, warum das biblische Weltbild, ihre Werte, Überzeugungen und so weiter heute so gerne verachtet werden, mit Sicherheit der ist, dass es grundsätzlich nicht mehr mit dem Verständnis einer modernen und aufgeklärten Welt zusammenpasst. Ne, also wir sind die westliche Welt und gerade wir Deutschen stehen ja auch in gewisser Weise dafür, anderen Ländern gerne Moral und Werte vorschreiben zu wollen. Wir haben verstanden, was Menschenrechte sind und alle anderen Länder haben sich erstmal daran genauso zu halten und sich das von uns abzugucken. Und ein zumindest traditionelles christliches Weltbild lässt sich mit diesen modernen Vorstellungen oft nicht vereinbaren, vielleicht auch gar nicht. Man würde vielleicht sagen, das Christentum oder auch der Theismus selbst ist altmodisch, aus der Zeit gekommen. Vielleicht könnte man den Vorwurf auch so formulieren, dass man sagt, das christliche Weltbild verachtet den Menschen. Es schränkt uns Menschen ein, es ist vielleicht oft lieblos, weil es Dinge nicht anerkennt, die man sich aufgebaut hat im Verständnis, seitdem man den theistischen Gedanken verworfen hat. Und jetzt möchte ich mit euch ganz kurz zwei Bibelstellen anreißen und nur ganz kurz anschauen, die das christliche Welt- und auch Menschenbild, vor allem Menschenbild, zusammenfassen und aufzeigen, dass die christliche Weltanschauung, gerade im Gegensatz zum atheistischen, alles andere als verachtend dem Menschen gegenüber ist. Also wenn ihr wollt, schlagt mit mir auf, 1. Mose 27, Genesis nicht 27, 1, 27. Ansonsten lese ich es schnell vor. Erste Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Also das, was die Bibel an dieser Stelle sagt, ist Gott erschafft den Menschen. Hier im Kontext sind wir erstmal am sechsten Tag angekommen. Er hat vorher alles andere erschaffen. Sonne, Mond, Sterne, das Meer, die Pflanzen, die Tiere und so weiter. Und irgendwann am sechsten Tag ist der Mensch dran. Und nachdem er alles geschaffen hat, sagt er, es war sehr gut. Und er schafft den Menschen in seinen beiden Geschlechtern. Auch hier redet die Bibel ja ganz klar von einem binären Geschlechtersystem, Mann und Frau. Und so entsteht Leben und auch der Mensch. Jetzt könnte man vielleicht sagen, gut, die Bibel beschreibt jetzt erstmal einen anderen Ursprung. Sie redet halt nicht von der Evolution, kein Urknall. Gott schafft halt erstmal den Menschen, Adam und Eva. Danach ist er vielleicht auch ein Stück weit passiv, zieht sich zurück. Danach kann ja die Evolution seinen Lauf nehmen. Der Mensch bewegt sich halt weiter fort und es entstehen halt Zufälle. Es entstehen halt genetische Fehler oder was auch immer. Und an der Stelle möchte ich zum zweiten Text kommen und der steht im Psalm. Das ist ein sehr bekannter Psalm, Kapitel 139. ab Vers 13 bis 16. Und du bildetest meine Nieren, du wobst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben. Die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Man könnte jetzt recht viele Stellen aus der Bibel zitieren, um genau dieses Bild vom Menschen zu bekräftigen. Aber ich glaube, dass diese beiden Stellen schon reichen, um diese Sicht zusammenzufassen. Biblisch gesehen bekommt der Mensch seinen Wert und seine Würde dadurch, dass Gott ihn geschaffen hat. Und auch nicht nur dadurch, dass Gott ihn geschaffen hat, sondern auch dadurch, wie Gott ihn geschaffen hat. Also Gott hat ihn nicht am sechsten Tag geschaffen und ihn dann seinen biologischen Prozessen überlassen, sondern Gott hat all das geschaffen, all die biologischen Prozesse, die er steuert, um immer noch Menschen zu schaffen. Nicht zwei Menschen, die dann alles weitere irgendwie, wo sich dann alles weitere von selbst entwickelt, sondern er ist immer noch dabei, Menschen zu schaffen. Ne, das ist das, was der Text uns gerade gesagt hat. Bevor du geboren wurdest, warst du geplant und vollkommen durchdacht. Ein Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Du hast meine Nieren gebildet. Also alles das, was entstanden ist, all die Prozesse, die entstanden sind, die vielleicht bei manchen Leuten auch zu einer kaputten Niere führen, all das wurde geplant und gemacht, genauso wie es am Ende entstanden ist. Nicht irgendein Unfall, sondern vollkommen durchdacht. Die Prozesse der Zellteilung, der genetischen Veranlagung, deine Hautfarbe, deine Haarfarbe, deine Größe und ja, vielleicht auch irgendeine Behinderung oder irgendwelche Dinge, die du vielleicht an dir nicht magst. Vielleicht ist es das Geschlecht, was man dann irgendwann nicht annehmen will und sagt, ich hätte gerne ein anderes Geschlecht. Aber die Würde und der Wert des Menschen besteht darin zu sagen, so wie ich gemacht bin, bin ich richtig und vollkommen. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar und auf eine erstaunliche Weise gemacht bin. All die Dinge, die du vielleicht nicht annehmen kannst, sind keine Fehler von Mutter Natur, kein falscher Ablauf in der natürlichen Selektion, sondern genauso wie du gemacht bist, bist du gewollt, genauso wie du bist, mit allen körperlichen Eigenschaften, mit all deinen Merkmalen und auch mit deinem Geschlecht. Dein Leben hat Wert und Würde. Eine ganz besondere sogar. Du hast einen Wert und damit auch eine Bestimmung und einen Sinn bekommen. Grundsätzlich einfach erstmal dadurch, dass du von jemand geschaffen wurdest. Genauso wie du bist. Wenn ein menschlicher Schöpfer etwas schafft, also wenn ein Tisch produziert wird, dann hat er grundsätzlich auch erstmal eine Bestimmung. Und dann macht er auch Sinn, wenn er in seiner Bestimmung genutzt wird. Du bist nicht einfach willkürlich entstandene Materie. Du hast eine Bestimmung und einen Wert, weil da jemand ist, der dich zu einem gewissen Zweck erschaffen hat. Du bist von Gott und für Gott geschaffen. Und ich glaube, dass du nicht außerhalb davon deinen Seelenfrieden finden kannst, wenn du diese Bestimmung nicht annehmen und erkennen kannst. Darin ist dein Wert und deine Würde begründet. Ich komme so langsam zum Abschluss. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Ich werde das langsam vorlesen, weil das ist vielleicht so ein bisschen kompliziert zu schreiben. Da muss man so ein bisschen mitkommen. Ich werde es langsam vorlesen. Das Zitat ist von Francis Schaeffer aus dem Buch Preisgabe der Vernunft. Und darin sagt er, In biblischer Sicht ist die Natur, und damit meint er alles, was geschaffen wurde, auch die körperliche Natur, in biblischer Sicht ist die Natur von großer Bedeutung, weil Gott sie geschaffen hat. Sie darf deshalb nicht verachtet werden. Das Körperliche wird im Vergleich mit der Seele nicht abgewertet. Schönheit ist wertvoll und die Geschlechtlichkeit ist nicht schlecht. All dies gehört zur Natur, die eine gute Gabe Gottes ist. Wer sie verachtet, verachtet in Wirklichkeit Gottes Schöpfung und damit in einem gewissen Sinne Gott selbst, weil er das gering schätzt, was Gott geschaffen hat. Gott hat den ganzen Menschen geschaffen und er interessiert sich für den ganzen Menschen. Also hier redet er auch in dem Kontext davon, dass man den Menschen trennt, Körper und Seele. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Damals war man vielleicht auch noch nicht ganz so weit wie heute, indem man sagt, na gut, Biologie und das Soziale hat nichts miteinander zu tun. Es gibt ein soziales Geschlecht und ein biologisches Geschlecht. Gott hat den ganzen Menschen geschaffen und er interessiert sich für den ganzen Menschen und das Ergebnis ist Einheit. Zur gleichen Zeit also, als in der Renaissance der moderne Mensch geboren wurde, hat die Reformation bereits die Antwort auf sein Dilemma verkündigt. Im Gegensatz dazu hat der Dualismus, also diese Trennung Körper und Geist, im Gegensatz dazu hat der Dualismus der Renaissance-Menschen die neuen Formen des Humanismus hervorgebracht und damit die schmerzvollen Probleme des modernen Menschen. Gott hat uns geschaffen mit all dem, was wir sind. Mit unserem Körper und mit unserer Seele. Und Körper und Seele sind eins. Genauso bist du wertvoll und wunderbar gemacht. Ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist, genauso bist du richtig. Und auch nur dann, wenn du das anerkennen kannst, wenn du diese Schönheit der Schöpfung erkennen kannst und annehmen kannst, wirst du wirklich in Frieden finden. Selbst da, wo jemand sagt, ich kann mein biologisches Geschlecht nicht annehmen und dann versuche ich mich da irgendwo in irgendwas reinzusteigern und möchte vielleicht mein Geschlecht ändern und so weiter, wird niemals das grundsätzliche Problem ändern. Weil das, was Gott in dich hineingelegt hat und so wie Gott dich geschaffen hat, wirst du dich nicht verändern können. Ein Tisch erfüllt erst dann seinen Zweck, wenn er für den Zweck genutzt wird, wofür er geschaffen ist. Wenn man ihn hinstellt, wenn man Stühle drum stellt, wenn man Essen draufstellt und sich hinsetzt. Wenn ich den Tisch als Bett benutzen will, werde ich wahrscheinlich sehr unzufrieden sein. Ich bin jetzt eigentlich fertig mit dem Thema. Ich möchte aber ein paar letzte Sätze zu einer Frage stellen oder ein paar Sachen dazu sagen, die eigentlich schon ein neues Thema aufmachen würde. Und da will ich eigentlich nur ein paar Sätze loswerden. Man könnte jetzt im Prinzip bei dem Thema schon da ansetzen und sagen, okay, wir reden jetzt über die Weltanschauung des Atheismus und so weiter, müssten vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, woher weiß ich überhaupt, ob es einen Gott gibt? Woher weiß ich denn, dass nicht die ganze Wissenschaft mit dem, was sie hervorgebracht hat, nicht recht hat? Ich werde dieses Thema jetzt auch nicht weit ausführen, keine Angst. Vielleicht ist es eine Idee für ein neues Thema. Aber um nur eine kurze Antwort darauf zu geben, glaube nicht, dass es falsch ist, sich damit zu beschäftigen und sich damit auseinanderzusetzen. Und trotzdem glaube ich, dass diese Frage an sich erstmal völlig unnötig ist. Wenn wir uns Römer 1 angucken, das werde ich ganz kurz zusammenfassen, dann können wir sagen, da sagt Gott uns, alle Menschen wissen, dass es einen Gott gibt. Gott offenbart sich in dem Gemachten, also du musst dich eigentlich nur umschauen und anschauen und dann weißt du, dass es einen Gott gibt. Du brauchst keinen Beweis, keinen logischen Beweis, dass es Gott gibt. Und dann sagt Römer 1, die Tatsache aber, dass der Mensch oder dass viele Menschen das nicht akzeptieren wollen und nicht annehmen wollen und diese Wahrheit, die sie innerlich wissen und wovon sie überzeugt sind, dadurch, dass sie diese Wahrheit unterdrücken oder niederhalten, dadurch entstehen überhaupt diese ganzen Dinge, die entstehen. Dadurch entsteht all das Chaos in dieser Welt. Krieg, Terror, Leid, Chaos, Identitätslosigkeit. Und ich glaube, die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht, ist gar keine intellektuelle Frage. Du wirst nicht erst dann überzeugt, wenn du total intellektuell bist und den ganzen Atheismus vielleicht widerlegen kannst, sondern die Frage, ob es einen Gott gibt, ist eine moralische Frage. Du brauchst keinen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Schau dich an und schau dich um und sei einfach nur ehrlich zu dir selbst. Immer noch in dem Kapitel Römer 1 sagt dann die Bibel weiterhin, dass die Leute, die sich für weise halten, zu Narren geworden sind. Die, die sich für klug halten, sind am Ende dumm geworden. Und das ist das, was wir im Atheismus sehen. Die größten Wissenschaftler haben so viele Titel, sind so klug und am Ende leugnen sie das Offensichtliche. Welchen Wert und welche Bestimmung hast du? Meine Frage an dich ist, suchst du den Wert und die Würde in dir selbst, in irgendwas, was du dir selbst geben kannst oder was irgendjemand dir geben kann? Oder findest du den Wert und die Würde in objektiven Wahrheiten, die feststehen?